Sehr geehrte Teilnehmende, liebe Referentinnen, sehr geehrte BesucherInnen, werte KollegInnen und UnterstützerInnen. Gemeinsam mit meinen KollegInnen Maximilian Hugendubel, Christina Mein und Christopher Schmidt möchten wir Sie herzlich willkommen heißen zu unserer Tagung Die Ordnung in der Arbeit, Fiktionen und Dekonstruktionen einer geordneten und ordnenden Arbeitswelt. Wir freuen uns, dass wir heute nach langen Planungen und zu unserer großen Freude vielen eingereichten Abstracts, gefolgt von schwierigen Auswahlprozessen, eine Ordnung des Arbeitsablaufs etablieren konnten und die Konferenz nun eröffnen dürfen. Bevor wir uns dem lang ersehnten Vortrag und einer kurzen thematischen Einführung in die Konferenz widmen, möchten wir uns zunächst herzlich bedanken bei den Personen und Institutionen, die diese Konferenz ermöglichen. An erster Stelle sind damit natürlich die TeilnehmerInnen angesprochen, die die Konferenz mit Vorträgen und kontroversen Diskussionen füllen werden. Zum anderen gilt der Dank unseren finanziellen Förderern, ohne die keine Planung realisiert werden kann, dem Dekanat für Geisteswissenschaften und dem Dekan Dirk Hartmann sowie der Mitarbeiterin Hildegard Henseler, die uns dabei unterstützt hat, ebenso wie dem Dekanat für Gesellschaftswissenschaften mit dem Prodekan Michael Keding möchten wir herzlich danken. Danke an das ZIM, das uns mit der Technik hilft. Ebenso sei der Profilschwerpunkt Wandel von Gegenwartsgesellschaften und sein Sprecher Achim Görres sowie das DOC-Forum mit Jan Podacker genannt, weitere universitäre Stellen, denen wir zu Dank verpflichtet sind. Die Hans-Böckler-Stiftung bzw. das Referat Promotion mit Jens Becker hat uns ebenso finanziell wie auch materiell unterstützt. Wir danken herzlich für die großzügige Unterstützung. Nicht zuletzt gilt unser Dank dem KWI Essen, das uns auch organisatorisch unterstützt hat und in dessen Räumen wir uns heute und in den nächsten 2 Tagen bewegen dürfen. Vielen Dank in diesem Sinne auch speziell an die Projektkoordinatorin Frau Britta Weber sowie dem Geschäftsführer Armin Flender für ihre Hilfe bei Fragen rund um die Organisation. Zurück zur Arbeit. Arbeit wird attestiert, das menschliche Dasein auf individueller und gesellschaftlicher Ebene in Ordnung zu bringen. Sie gilt als sinn- und strukturstiftend, als Garantin für soziale Teilhabe sowie als Indikator für die gesellschaftliche Stellung. Arbeit als vermeintlich stabiles Phänomen unterliegt tatsächlich aber einem steten Wandel, der von sozialen AkteurInnen, Institutionen, aber auch gesamtgesellschaftlich und massenmedial immer wieder neu verhandelt und gestaltet wird. Auf der Konferenz wollen wir Fragen erörtern, die sich mit etablierten Ordnungen, andauernden Ordnungsprozessen von Arbeit befassen, auf Mikro- sowie auch auf Makroebene. Wir Organisatorinnen sind KollegiatInnen im Hans-Böckler-Promotionskolleg Die Arbeit und ihre Subjekte und möchten in diesem Zusammenhang uns auch aufrichtig bei unserem Kollegsprecher Rolf Paar für seine Unterstützung bedanken. Unsere Promotionsprojekte sind divers. Christopher beispielsweise arbeitet zu Verhandlungen von Arbeits- und Subjektivierungsprozessen in televisuellen Coaching-Formaten. Max untersucht die Arbeitsdiskurse in Plenardebatten des Deutschen Bundestags der letzten 20 Jahre. Christina arbeitet dazu, was aus dem Burnout-Diskurs und der damit zusammenhängenden Arbeits- und Systemkritik geworden ist. Und Janina, das bin ich, eruiert Fragen der Subjektivation anhand journalistischer Medien und literarischer Verarbeitung der Burnout-Konstruktion. Genau wie wir selbst aus der Medienwissenschaft, Soziologie, Politologie und Germanistik kommen, so wird sich auch die Konferenz interdisziplinär und vielseitig gestalten. Wie Sie dem Programm entnehmen können, wird die Frage nach Ordnungsprinzipien auf sehr unterschiedliche Weise hinterfragt. Staatliche und legitimatorische Ordnungskontexte von Arbeit sowie gewerkschaftspolitische Antworten werden unter anderem gouvernementalitätstheoretisch reflektiert. Es werden branchenspezifische Arbeitskontexte mit kritischem Blick auf sozialordnungsstiftende Funktionen dekonstruiert und Räume von Arbeit im Sinne von räumlicher Umordnung und gesellschaftlichen Inklusions- und Exklusionsprozessen entlarvt. Last but not least werden auch kreative Formen des Widerstands in aktivistischen Bewegungen und literarischen Werken Eingang in unsere Reflexionen und Diskussionen finden. Genau diese kreativen Formen und die Kreativwirtschaft untersucht auch unsere heutige Keynote und Festrednerin, die die Tagung eröffnen wird. Ich freue mich, die Soziologin Dr. Alexandra Manske hier begrüßen zu dürfen. Alexandra Manske untersucht beispielsweise in ihrem Werk Kapitalistische Geister in der Kultur- und Kreativwirtschaft Kreative zwischen wirtschaftlichem Zwang und künstlerischem Drang, eben jenes, was den Kreativen und KünstlerInnen als geniale Sonderlinge und als Außenseiter der Arbeitsgesellschaft in einem Spannungsfeld von kommerzieller Verwertung und künstlerisch-symbolischer Idealisierung abverlangt wird. Sie beobachtet diese Branche in neuerer Zeit und bemerkt, wie sie für kommerzielle und lukrative Ziele angepasst wurde. Uns Organisatorinnen hat außerdem ihre mit Katharina Pühl gemeinsam herausgegebene Studie überzeugt, Prekarisierung zwischen Anomie und Normalisierung. Es werden hierin prekäre Biografien auf strukturell benachteiligende Geschlechterasymmetrien geprüft und bedrohliche soziale, ökonomische und persönliche Szenarien durchgespielt. Was sind aus Sicht der Arbeits- und Industriesoziologie Prekarisierungsprozesse und wie korrespondieren sie mit einer Konstruktion von Weiblichkeit und Männlichkeit? Heute wird Frau Dr. Manske über die in einen Flexibilitätsimperativ eingelagerte prekäre Transformation der industriegesellschaftlich geprägten Ordnung von Arbeit seit den 1980er Jahren sprechen. Sie wägt unterschiedliche Deutungsangebote zu den Folgen der Prekarisierung von Arbeit und Leben ab und verfolgt dabei das Ziel, verschiedene Lesarten zu skizzieren und einen Horizont zu eröffnen, der am Beispiel des Kultur- und Kreativbereichs argumentiert, dass wir nicht allein einen Zerfall der gesellschaftlichen Ordnung von Arbeit erleben, sondern ebenso einen sozialen Wandel, der als Kampf um sozial sowie mental verträgliche Arbeit zu beschreiben ist. Alexandra Manske weiß von sozialen Kämpfen zu berichten, die in jüngerer Zeit solidarische Gegenentwürfe zu der neoliberalen und sozial entsicherten Ordnung von Arbeit im Kultur- und Kreativbereich erprobt haben. Sie wird hierzu aus einem aktuell laufenden Forschungsprojekt im Vortrag erste Befunde vorstellen, die darauf hindeuten, dass sich Kultur- und Kreativbereich, der lange als Vorreiter einer flexiblen und prekären gesellschaftlichen Ordnung von Arbeit galt, sich nun auch als Vorreiter für eine neue solidarische Ordnung von Arbeit erweisen könnte. Wir sind gespannt. Begrüßen Sie bitte recht herzlich mit mir, Alexandra Manske.
Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich. Vielen Dank, Janina Henkes, für die freundliche Einführung. Wie das oft so ist, wenn man ein paar Monate im Vorfeld ein Abstract abgibt für einen Vortrag, den man zu halten gewillt ist, verändert sich dann unterwegs doch so einiges. Und bei mir ist jetzt die Veränderung dergestalt eingetreten, dass ich weniger aus meinem aktuell laufenden Forschungsprojekt berichten werde, sondern mehr sozusagen einen sehr breiten Aufschlag machen werde, weil ich irgendwie auch sozusagen so ein bisschen aus unserem Dialog entnommen hatte, dass das vielleicht für die heutige Veranstaltung ganz passend wäre. Also insofern vielen herzlichen Dank für die Einladung nochmal. Und mir wurde auch gewissermaßen gesagt, dass ich sowas wie eine gute Stunde Zeit hätte. Also ich hoffe, dass ich damit auch tatsächlich hinkommen werde, weil wenn man Vorlesungen hält, hat man ja 90 Minuten Zeit. Also ich hoffe, dass Sie einen entsprechend etwas längeren Atem mitgebracht haben und mir folgen können und wollen. Als ich vor einiger Zeit ein Interview mit einer damals 32-jährigen freiberuflich arbeitenden Webdesignerin führte, erklärte sie mir die neuen Regeln der Arbeitswelt folgendermaßen. Sie sagte: Ich glaube, so die Zeiten, dass man eine Ausbildung macht und dann bis ins Rentenalter am selben Bankschalter oder an derselben Fleischerei hockt, das ist sowieso gegessen. Tja, da macht man halt 5, 6 andere Sachen vielleicht. Ich glaube, das ist eh so der Weg, wo es hingehen wird. Sowas kann man nicht wissen. Die junge Frau teilt uns hier mit, dass das Zusammenspiel von Arbeit und Biografie unvorhersehbarer, der Lebenslauf dynamischer und die Lebensführung unberechenbarer geworden ist. Denn immerhin arbeiten heute 4 von 10 Erwerbstätigen nicht oder nicht mehr im Normalarbeitsverhältnis. Die wichtigste Ursache hierfür sehen die Sozialökonomen Grabka und Frick in der Abnahme von Vollzeitarbeitsplätzen, wie sie sagen. Und gerade deshalb auch kommt es aus Sicht der zitierten Webdesignerin darauf an, sich flexibel zu zeigen, zur Arbeitskraftunternehmerin im Voss'schen Sinne zu werden und sich geschmeidig auf die Anforderungen der Arbeitswelt einzustellen. Der Erwerbsverlauf, so endet die Einschätzung der Befragten, ist kontingent, also unsicher geworden, wenn sie sagt, sowas kann man nicht wissen. Gemeint in einem weiteren Sinne ist damit einerseits, dass Erwerbsarbeit in unserer kapitalistisch verfassten Arbeitsgesellschaft ein zentraler Bestandteil eines historisch gewachsenen, umfassenden Sozialmodells ist. Eines Sozialmodells, in dessen Rahmen nicht nur die Produktionsorganisation, sondern auch Formen der sozialstaatlichen Absicherung und des gesellschaftlichen Zusammenlebens geregelt werden. Andererseits ist Erwerbsarbeit vom Sicherheitsgaranten zum Unsicherheitsgenerator geworden, pointierte es Berthold Vogel einmal. Und dies vor allem deshalb, weil Arbeit zunehmend befristet, projektgebunden und oder prekär ist. Und insbesondere die kleine Mittelschicht, die respektablen Volksmilieus mit einfacher praktischer Ausbildung, zum Beispiel die Einzelhandelskauffrau, aber auch Industriefacharbeiter verlieren seit etwa Mitte der 70er Jahre an sozialem Boden. Während alle Beamtengruppen, Angestellten in Führungsfunktion sowie auch ein Teil der Selbstständigen auf der Gewinnerseite sind. Wir haben es also zweifelsohne mit einer Prekarisierung von Arbeit zu tun. Begleitet wird sie von einem Rückgang sozialer Mobilitätsprozesse und von einer Verhärtung der Sozialstruktur. Denn soziale Aufstiege und somit das Kennzeichen der Arbeitsgesellschaft der 50er bis 70er Jahre sind heute unwahrscheinlich bis unmöglich geworden. Refeudalisierung nennt Sieghard Neckel diese Prozesse. Hinzu kommt ein kultureller Wandel, der in der Arbeits- und Industriesoziologie seit den 90er Jahren als Subjektivierung von Arbeit diskutiert wird. Diese enge kulturelle Bindung von Arbeit und Identität haben Boltanski und Schapello in ihrer berühmt gewordenen Zeitdiagnose vom neuen Geist des Kapitalismus gebündelt. Demnach sei Selbstverwirklichung in der projektgetriebenen Welt des flexiblen und zunehmend auch digital getriebenen Kapitalismus zu einer ideologischen Herrschaftsform geworden. Wenn wir vor diesem Hintergrund heute und in den folgenden Tagen über Fiktionen und Dekonstruktionen der gesellschaftlichen Ordnung von Arbeit sprechen, handelt es sich also um einen hochwidersprüchlichen sozialen Prozess, um einen Wandel, der auch von nicht ökonomischen Normierungen, Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnissen, etwa qua Migrations-, Sexualitäts- und Geschlechterregime mit hervorgebracht wird, konstatiert Susanne Völker. Arbeit ist also historisch veränderlich und prozesshaft. Ihre soziale Ordnung ist unabgeschlossen, relational eingebunden, das heißt mit anderen Lebenssphären strukturell und nicht zuletzt mit den sozialen Absicherungsinstitutionen institutionell verquickt. So lautet meine Grundannahme. Kurzum, die gesellschaftliche Ordnung von Arbeit gibt Aufschluss über die Position der sozialen Gruppen im sozialen Raum und über deren sozial ungleiche Lebenschancen. Und sie ist auch ein Ort von Normalitätsannahmen und Realfiktion im Hinblick auf ein mehr oder weniger wünschenswertes gesellschaftliches Zusammenleben. Es stellt sich somit auch die Frage, mit welchen Konzepten sich die Umbrüche der Arbeitsgesellschaft am besten einfangen lassen. Und ich finde, das ist nicht nur eine akademische Frage. Denn angesichts der sozialen Verwerfungen und furchteinflößenden gesellschaftlichen Spaltungen stehen die Sozial- und Gesellschaftswissenschaften vor der Aufgabe, eine kritisch aufgeklärte zeitdiagnostische Position zum Kapitalismus zu beziehen, fordern etwa Dörre, Lessenig und Rosa. Der Terminus Prekarisierung bietet hierfür zweifellos einen gesellschaftskritischen Ansatzpunkt. Denn mit diesem Zugang lassen sich Entsicherungsprozesse und ihre subjektiven Folgen in einer, wie ich finde, paradigmatisch neuen Weise abbilden. Verbunden ist damit auch die von Robert Castell postulierte Grundannahme, dass Prekarisierung die allgemeine Rückkehr von sozialer Unsicherheit ist. Eine Grundannahme, die von Oliver Marchardt in dem Konzept der Prekarisierungsgesellschaft zugespitzt wurde. Meines Erachtens vernachlässigt diese Sichtweise aber, wie sich Arbeit und Gesellschaft infolge von gewissermaßen reformulierten Machtpositionen privilegierter sozialer Gruppen verändern und sich zum Beispiel in neuen kulturellen Distinktionsstrategien artikulieren. Ein Symptom hierfür ist etwa die von Andreas Reckwitz beleuchtete Ästhetisierung der Lebensführung, mit der sich Reckwitz zufolge die gesellschaftlich hegemonial gewordene kreative Klasse profiliert. Damit lässt sich zwar etwa eine Logik des Erbes, von der zum Beispiel Cornelia Coppitz spricht, abbilden. Das heißt, die ständische Konturierung bestimmter sozialer Klassen hervorheben. Andererseits gerät dann aber wieder die prekäre Fraktion der kreativen Klasse oder allgemein soziale Entsicherungsprozesse von weniger ressourcenstarken sozialen Klassen aus dem Blick. Meine zentrale These lautet deshalb, dass man Prekarisierung und die Reaktualisierung von ständischen Prinzipien der Lebensführung zusammendenken muss und dass es dafür ein geeignetes theoretisches Konzept braucht. Ich plädiere daher dafür, auf gewissermaßen das gute alte Konzept der Klassengesellschaft zurückzugreifen, und zwar in seiner bourdieuischen Machart gewissermaßen. Das heißt, ich verstehe unter Klassengesellschaft ein historisch situiertes soziales Gefüge, in dem die sozialen Gruppen relational zueinander verortet sind, um gesellschaftliche Positionen ringen und sich auch symbolisch bekämpfen. Im Folgenden argumentiere ich nun, dass die Prekarisierung von Arbeit ein Bestandteil einer Transformationsdynamik der gegenwärtigen sozialen Klassengesellschaft ist, die eben nicht mit der Rückkehr allgemeiner sozialer Unsicherheit gleichzusetzen ist. Es wird also im Folgenden nicht nur um soziale Zuspitzungen gehen, sondern vor allem auch um uneindeutige Neukonstellierungen von Arbeits- und Ungleichheitslagen. Um Arbeits- und Ungleichheitslagen, die von widersprüchlich modernisierten Klassenfraktionen sowie von flexibilisierten Geschlechterbeziehungen mit hervorgebracht werden. Ich werde meine These nun anhand von drei Punkten diskutieren und hierzu auch auf Ergebnisse aus meinen eigenen Untersuchungen über die kreative Klasse zurückgreifen. Ich werde zum Ersten die Prekarisierung von Arbeit nochmal sozusagen resümieren und die darauf antwortenden geschlechtersoziologischen Interventionen bündeln. Zum Zweiten frage ich, in welcher Klassengesellschaft leben wir eigentlich? Und werde hierfür gewissermaßen die kreative Klasse als empirisches Beispiel für Verwerfungen in den sozialen Klassengefügen anführen. Werde drittens über Gendernorm in den sozialen Klassen sprechen und über die Frage, inwieweit sich gewissermaßen die heteronormativen Arbeitsteilungen in den unterschiedlichen klassenmilieuspezifischen Formen reaktivieren, reifizieren oder verändern, um fünftens in meinem Fazit gewissermaßen auf diese widersprüchlichen Transformationsdynamiken nochmal gebündelt zurückzukommen. Zuerstens, die Klassiker der Prekarisierungsforschung, sprich Robert Castel sowie Pierre Bourdieu und auch Klaus Derre, haben auf die sozial zerstörerischen Aspekte von Prekarisierung aufmerksam gemacht. Hintergrund ihrer Befürchtungen war die seit den 80er Jahren diskutierte Erosion des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses und die Zunahme sogenannter atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Passend dazu meldet Zeit Online im Juni 2015, fast jeder vierte Beschäftigte, der in Deutschland arbeitslos wird, erhält statt Arbeitslosengeld lediglich Hartz IV. Davon betroffen sind vor allem kurzfristig und prekär Beschäftigte, und für nahezu jeden vierten, der arbeitslos wird, hat die Arbeitslosenversicherung keine Schutzfunktion mehr. Man kann insofern Prekarität mit Dörre und anderen als einen sozialen Schwebezustand zwischen drin und draußen, zwischen Wohlfahrt und Armut verstehen. Die Prekarisierungsdiskussion machte insofern aber oder machte darüber hinaus nicht nur auf soziale Abstiegsrisiken aufmerksam. Sie kleidete sie auch terminologisch neu ein. als soziale Verwundbarkeiten, die sich in Schockwellen von den gesellschaftlichen Randlagen in die soziale Mitte fortpflanzen und auch dort zu Verunsicherungen führen, was schließlich zu einer verstärkten Hinwendung zur Erforschung von Verunsicherungsprozessen in der sozialen Mitte führte. Insofern denke ich, dass Prekarisierung tatsächlich für eine paradigmatische Wende der Arbeits- und Ungleichheitssoziologischen Diskussion der Jahrtausendwende steht. Denn die Prekarisierungsdiskussion hatte die in den 80er Jahren durch die Dominanz modernisierungstheoretischer Ansätze Beck'scher Prägung eine Art subjektivierte Sozialstrukturanalyse betrieben und sich in Lebensstilen verloren, beklagten etwa Axelie Knapp und Cornelia Klinger damals. Und der Prekarisierungsdiskurs gab diesem Streit um den Wandel von Arbeit seinen gewissermaßen sozialkritischen Turn zurück. Nicht zuletzt mit seiner zentralen Annahme, dass Erwerbsarbeit die Hauptstütze für die Verortung in der Sozialstruktur ist, wie es Robert Castell ausdrückt, wurde damit eine Sichtweise abgelöst, die tendenziell eher Lebensstile als Herrschaftskonstellation für relevant für den Wandel von Arbeit erachtet hatte. Das zweite wichtige Verdienst des Prekarisierungsdiskurses liegt darin, neue Zumutungen für die Lebensführungen in den Blick zu nehmen. Denn neben der Organisation von Erwerbsarbeit und den sozialen Rechten thematisiert der Terminus auch die subjektive Ebene der Lebensführung bzw. des Lebenslaufs. Damit ist er auch mit Konzepten kompatibel, die eher auf Wertgefüge und Einstellungen abstellen, sodass sich die alten Streitigkeiten gewissermaßen zwischen Klassengesellschaft und Individualisierung elegant umschiffen lassen. Zugleich jedoch bleibt die von Castell, Bourdieu und Dörre geprägte Konnotation von Prekarisierung gesellschaftstheoretisch unterbestimmt, wie es Katharina Pühl und ich einmal genannt haben. Und zwar deshalb, weil sie weiße, männliche Lohnarbeiter zum normativen, empirischen und politischen Ansatzpunkt der Analysen gemacht haben. Allerdings hat Pierre Bourdieu über Castell hinaus eine weitere Flanke geöffnet, indem er von Prekarität als neuer Herrschaftsform gesprochen hat. Er geht damit über eine eng an Arbeit orientierte Diskussion hinaus, indem er nach neuen Herrschaftsmodi im sozialen Raum fragt. Und im Grunde thematisiert er damit ja tatsächlich die Effekte von Prekarisierung auf das Zusammenspiel der sozialen Klassen. Nur, dass er es nicht wirklich getan hat, also nicht durchdekliniert hat. Er hat sich dann vielmehr damit begnügt, die Macht von Prekarität auf deprivilegierte soziale Gruppen zu beleuchten, und zwar in einer, würde ich sagen, theoretischen Sparvariante als strukturell überwältigende, die Menschen unterjochende Herrschaft. Zu Recht wurde denn auch kritisiert, dass er Prekarisierten jede Handlungsmacht abspricht, so etwa Sabine Haag und Susanne Völker. Insofern kann man gewissermaßen das von Isabelle Loray in Stellung gebrachte Konzept der gouvernementalen Prekarität, mit dem sie sich freilich neben Judith Butler vor allem auf Michel Foucault bezogen hat, auch als Intervention in Bourdieus überraschend einseitige Auffassung von Prekarität als Herrschaftsform betrachten. Zudem ist auch bei Bourdieu sowie bei Castell deren Subproletariat, also die Opfer von Prekarität, weitgehend geschlechtsfrei konstruiert, womit ich bei den geschlechtersoziologischen Interventionen bin. Das Glas Wasser ist sicher für mich, oder?
Ja. Sehr schön.
Die Analyse prekärer Arbeit ist seit den 70er Jahren gewissermaßen das Kerngeschäft der Frauen- und Geschlechterforschung. Und im Jahr 2001, quasi avant la lettre, formulierte Helga Krüger, dass wir uns darauf einstellen könnten, dass atypische und prekäre Arbeitsverhältnisse in dem Moment ein Thema allgemeinen Interesses werden würden, sowie Männer davon betroffen seien. Und sie hat ja auch, wie wir wissen, Recht behalten. Denn während die Impulsgeber der Prekarisierungsdiagnose einen Abgesang auf das heißgeliebte Normalarbeitsverhältnis anstimmten, argumentierte die Geschlechterforschung, etwa Brigitte Auenbacher oder eben Manske und Pühl, dass die Kontrastfolie des Normalarbeitsverhältnisses kaum haltbar ist, um die Prekarisierung von Arbeit umfassend zu bestimmen. Denn mit dieser männlichen Nabelschau, wie es Mona Motakeff bezeichnet, wird der prekäre Zugang von marginalisierten sozialen Gruppen zum Arbeitsmarkt vernachlässigt, sowie ein kategorisch verkürzter Arbeitsbegriff immer und immer wieder reproduziert, wie er doch in der Frauen- und Geschlechterforschung eben seit den 70er Jahren kritisiert wird. Insbesondere ist damit also eine Fixierung auf das Normalarbeitsverhältnis als einzig gute Arbeitsform verbunden, obwohl es meiner Ansicht nach doch wirklich gute Gründe gibt, sich aus dieser Fixierung zu lösen. Vielmehr gilt es, veränderte Dynamiken sozialer Ein- und Entbindung, wie es sozusagen literarisch anschlussfähig Susanne Völker einmal ausgedrückt hat, also veränderte Dynamiken sozialer Ein- und Entbindung zu beobachten, die nicht notwendigerweise sozial zerstörerisch wirken, obgleich sie durch Prozesse der Entsicherung von Erwerbsarbeit erzwungen sein mögen, aber nicht müssen, wie ich nachher an einem Fallbeispiel aus meinen Untersuchungen noch zeigen möchte. Eine zentrale Frage der Geschlechterforschung ist also auch, inwieweit mit der Prekarisierung von männlichen Erwerbsbiografien Geschlechternormen brüchig werden und inwieweit diese Prozesse Verhandlungsspielräume für egalitäre Geschlechterbeziehungen eröffnen. Auch darauf möchte ich noch zurückkommen. Um die bisherigen Schritte zusammenzufassen. Ich würde sagen, dass die frühe Prekarisierungsforschung zwar unter einer gewissen Sichtverengung leidet, aber dennoch hat sie einen paradigmatischen Wandel der Arbeits- und Ungleichheitsforschung bewirkt, weil sich damit die kapitalistisch verfasste Arbeitsgesellschaft mit neuen Begrifflichkeiten aus einer kulturell unterlegten, sozialkritischen Perspektive beobachten lässt. Zudem ist es im Gesamthorizont der Bourdieu'schen Arbeiten das Verdienst seiner Einlassungen in die Prekarisierungsforschung, eine seit neuestem wieder neu aufgeflammte Auseinandersetzung mit dem Begriff der Klassengesellschaft befeuert zu haben. Damit bin ich beim nächsten Punkt und der Frage, in welcher Klassengesellschaft leben wir eigentlich? Die soziale Polarisierung und allmähliche Neuverfestigung von ständischen Lebenslagen ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Klassengesellschaft in letzter Zeit als Erklärungsansatz zunehmend wieder Konjunktur hat. Bisweilen aber bleibt ein bisschen unklar, welcher Art diese Klassengesellschaft eigentlich ist. Ich möchte das an zwei theoretischen Zugängen nun deutlich machen, die aktuell sehr prominent diskutiert werden. Nämlich am Klassenkonzept von Oliver Nachtwey und an jenem von Andreas Reckwitz, wie sie es in ihren Schriften über die Abstiegsgesellschaft einerseits und der Singularisierungsgesellschaft andererseits vertreten. Beide, Reckwitz und Nachtwey, treffen sich in der Diagnose, dass sich eine neue Klassengesellschaft herausbildet. Sie teilen dabei die Grundannahme, dass sich diese Klassengesellschaft aus einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft ohne bzw. aus unsichtbaren sozialen Klassen heraus entwickelt. Und genau dieser theoretische Ausgangspunkt ist in meinen Augen irreführend und, wie ich glaube, sozusagen der theoretische Preis, also der Preis einer theoretischen Ungenauigkeit für ihre These einer neu auferstandenen Klassengesellschaft. Wie geht nun die Argumentation von Reckwitz bzw. Nachtwey in Bezug auf die Klassengesellschaft? Andreas Reckwitz spricht davon, dass wir seit den 80er Jahren in einer, Zitat, kulturell grundierten Klassengesellschaft leben. Was meint er damit? Er diagnostiziert zunehmende soziale Ungleichheiten und eine Verschärfung sozialer Gegensätze entlang von Lebensstilen. Das heißt, primär entlang von normativen Konflikten des guten Geschmacks und der Alltagsästhetik. Hintergrund sind seine Ausführungen zum Strukturwandel der industriegesellschaftlich geprägten Moderne hin zur postindustriellen Ökonomie. Denn die sei, so sagt er, im Kern eine Kulturökonomie bzw. eine Creative Economy. Wer in der Creative Economy bzw. der Kulturökonomie arbeitet, besetzt nach Reckwitz
Schlüsselposition in der postindustriellen Ökonomie. Kulturell gerahmt sei diese Ökonomie vom postmateriellen Wertewandel, also dem Wandel von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zur Selbstverwirklichung als Maxime der Lebensführung im Sinne Boltanski und Chapellos. Zusammenfassend existiere diese neue Klassengesellschaft, ich zitiere nochmal Reckwitz, nicht nur im engen materiellen Sinne, vielmehr handelt es sich um kulturelle Klassen, die sich auch und gerade hinsichtlich ihrer Lebensstile voneinander unterscheiden. Oliver Nachtweis' Diagnose einer neuen Klassengesellschaft geht nun genau den umgekehrten Weg. Er diagnostiziert eine Rückkehr vertikaler Klassenverhältnisse, also eher eine ökonomisch grundierte Klassengesellschaft. Diese sei messbar an der Auswertung von prekärer Arbeit. In kultureller Hinsicht lasse diese Klassengesellschaft jedoch angesichts einer sozialstrukturellen und kulturellen Ausdifferenzierung unserer Gesellschaft eine Klassenspannung vermissen. Während also nachweislich in seiner Diagnose eine Abstiegsgesellschaft eher an ökonomisch vermittelte Lebenschancen hält und betont, dass die kulturelle Diversität einer unmissverständlichen Klassenstrukturierung entgegenstehe, macht dagegen Reckwitz genau die These einer kulturellen Klassengesellschaft stark. Beide kennzeichnen die neue Klassengesellschaft als soziale Verschärfung der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, in der, so der jeweils bei beiden explizite Bezug auf Ulrich Beck, alles Ständische verdampft war. Beide schlussfolgern, dass das marxische Klassenkonzept, um Webers und Bourdieus Sichtweise von sozialen Klassenlagen zu erweitern sei. Das ist mir natürlich nun hochsympathisch, aber ich erlaube mir zu fragen, kennen wir deren theoretischen Streit nicht eigentlich schon? Gab es sozusagen diese Kämpfe um soziale Ungleichheit nicht genau in sehr, sehr ähnlicher Weise in den 80er und 90er Jahren, in der auch wild gestritten wurde um die Frage, was wichtiger sei, der Lebensstil oder die Erwerbslage? Ich stimme insofern der Rede von beiden über die erneuerte Relevanz von sozialen Klassen ohne Frage und eindeutig zu. Allerdings würde ich sagen, dass es sich nicht um eine Neubelebung der Klassengesellschaft als solcher handelt, sondern vielmehr um die Neubelebung eines Analysekonzeptes. Man müsste also gewissermaßen beide Zugänge wie ein Puzzleteil nebeneinander bzw. miteinander verschränken, um zu einem realistischen, also zu einem zeitdiagnostisch realistischen Bild unserer gesellschaftlichen Verhältnisse zu kommen. Ich würde insofern in Anlehnung an Feste auch davon ausgehen, dass sich die Klassengesellschaft nicht durch Individualisierungsprozesse aufgelöst hatte, sondern sich pluralisiert und modernisiert hat. Und auf dieser Grundlage lässt sich, so meine ich, wenn man beide auch zusammenführt, auf bewährte Theorietraditionen zurückgreifen, die sich mit dem Bourdieu'schen Konzept des sozialen Raums und seinen relationalen Begriffen von sozialen Klassen verbinden. Die zentrale Idee dabei ist, dass sich die Positionen im sozialen Raum nicht absolut, sondern nur relational bestimmen lassen, damit sich einerseits die Gesellschaft gewissermaßen als ein mehrdimensionales Kräftefeld von Akteuren auffassen lässt und andererseits die Dynamik ihrer sozialen Gruppen und Milieus im sozialen Raum in den Mittelpunkt gerückt werden können. Soziale Klassenverhältnisse lassen sich so in ihrer Differenziertheit, stärkeren Bildungs- und Kulturvermitteltheit und eben in ihrer weniger starken Offensichtlichkeit erfassen. Als soziale Gruppen gibt es bekanntermaßen im Bourdieus Modell des sozialen Raums die drei großen Klassen, das Bürgertum, das Kleinbürgertum und die Volksklassen mit ihrem jeweiligen Habitus und Lebensstil, die sich gewissermaßen je nach Ressourcenverfügbarkeit im sozialen Raum verorten können und sich horizontal in Klassenfraktionen ausdifferenzieren können. Als Kitt fungiert bei Bourdieu bekanntermaßen auch das Habitus-Prinzip als gewissermaßen Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Verhaltensschemata. Auf diese Weise erkennen wir gewissermaßen Lebensführungsmuster, den sozialen Geschmack und Lebensstile intuitiv als typische Äußerungsform von sozialen Klassen. Michael Fester und andere haben dieses Modell auf Deutschland übertragen und in aufwendigen empirischen Untersuchungen gezeigt, dass sich in Deutschland ständig geprägte Klassenlagen der Dreiklassengesellschaft ab den 60er Jahren ein Stück weit enttraditionalisierten und modernisierten, und zwar nicht zuletzt und maßgeblich durch erhebliche Wohlstandszuwächse und die damalige Bildungsexpansion. In der Folge lockerten sich vormals starre Milieu- und Klassengrenzen, was in dieser Selbstbeschreibung der Aufstiegsgesellschaft kulminiert. Die gesellschaftliche Landkarte der Milieus veränderte sich fortan nachhaltig. Sie brachte besonders bei den in den 1940er und 50er Jahren geborenen soziale Mobilitätsprozesse nach oben in Gang und schließlich neue Sozialmilieus hervor, die wir heute als alternative, postmaterialistische oder hedonistisch eingestellte Milieus kennen. Mit diesen sehr umfangreichen Modernisierungsprozessen veränderten sich trotzdem weniger die großen Linien als vielmehr ihre feinen Unterteilungen. Wenig geändert hat sich also bis heute daran, dass die oberen bürgerlichen Milieus eine privilegierte Gruppe des Eigentums und der institutionellen Herrschaft darstellen, die sich durch eine Lebensführungsethik des distinktiven Lebensstils und durch einen Anspruch auf eine führende Rolle in der Gesellschaft auszeichnen. Aus eben dieser Gruppe rekrutiert sich vornehmlich die von Andreas Reckwitz beobachtete, von mir privilegierte Fraktion der kreativen Klasse genannte Gruppe. Am stärksten ausdifferenziert hat sich bekanntlich die in Deutschland starke soziale Mitte, die von Fester und anderen in zwei historische Traditionslinien der Facharbeit und praktischen Intelligenz andererseits und ständisch kleinbürgerliche Linie andererseits ausdifferenziert worden sind. Aus diesen historischen Traditionslinien ist unter anderem auch eine hedonistisch angehauchte jugendkulturelle Avantgarde hervorgegangen, die gegen das kleinbürgerlich geprägte Leistungs- und Pflichtethos rebelliert. Aus besonders dieser Fraktion rekrutiert sich im Wesentlichen die, wie ich sie nenne, prekäre Fraktion der kreativen Klasse. Zugespitzt haben sich, besonders seit Mitte der 80er Jahre, nun insbesondere die Soziallagen unterhalb der Zone der Respektabilität. Also die unterprivilegierten Volksmilieus, sie erfahren die soziale Welt über den Gegensatz von Macht und Ohnmacht, gelten vielfach und seit 2007 sozusagen schriftlich niedergelegt als sozial Abgehängte. Sie sind angepasst an ihre machtlose Lage und folgen in der Arbeitswelt einer Ethik der flexiblen Gelegenheitsorientierung, so haben es Fester und andere genannt. Wenngleich sich also die Obermittel- und Volksklassen über die Zeit erheblich modernisiert haben, nämlich institutionell in vier Berufsgruppen aufgeteilt haben, die sich nennen lassen als Akademikerklasse, die besonders gewachsen ist, Berufe mit Fachschulausbildung, Berufe der Facharbeit mit abgeschlossener Lehre und zum vierten Berufe für gering qualifizierte und An- und Ungelernte, obwohl sich sozusagen diese vier großen in der institutionellen Arbeitsteilung der Gesellschaft vier große Berufsgruppen herausgebildet haben, muss man feststellen, dass die großen Traditionslinien der Dreiklassengesellschaft heute immer noch in Form von erheblichen Kulturschranken intakt sind und dass zum Beispiel Untersuchungen von Sachwee und anderen oder auch von Berger zeigen, dass die soziale Herkunft bedeutsamer wird für die Lebenschancen der sozialen Gruppen und damit auch für die Lebenschancen, sich in der gesellschaftlichen Ordnung von Arbeit zu verorten. Kurzum, wir haben es mit einem zeitgleichen Trend der Prekarisierung von Arbeit und Wohlstandslagen und einer wieder verstärkt ständischen Strukturierung von Lebenslagen zu tun. Und dieses widersprüchliche Muster lässt sich sehr deutlich in der kreativen Klasse und ihren Arbeitsverhältnissen beobachten. Um Ihnen nun ein bisschen mehr zu veranschaulichen, was ich theoretisch meine, machen wir nun also einen Sprung in mein originäres Forschungsfeld, in die Kulturökonomie beziehungsweise in die kreative Klasse. Sie hat im Kielwasser der Arbeiten von Boltanski und Schapello, von Richard Florida und auch von Pierre-Michel Menger, ist sie zu einem Vexilbild gegenwärtiger Gesellschaftsdiagnosen geworden. Die Kulturökonomie gilt als ein im Kern prekäres Arbeitsmarktsegment, in dem unsichere und projektgetriebene Arbeitsverhältnisse bei einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Selbstständigen, nämlich mindestens 40%, vorherrschen, denen gleichermaßen attestiert wird, dass sie kulturell dem Wert der Selbstverwirklichung folgen würden. Kurzum, wir haben es hier mit einem Erwerbsfeld zu tun, das sich in Anlehnung an Robert Castel durch eine institutionalisierte Prekarität auszeichnet. Und tatsächlich hat die Kulturökonomie mit ihren circa 1,6 Millionen Beschäftigten mehr Beschäftigte als etwa die Finanzdienstleistungsbranche oder der Maschinenbau. Sie ist also kein gesellschaftliches Randphänomen, keine exotische Nische mehr. Sie gilt vielmehr als Vorreiter für Arbeit im 21. Jahrhundert. Um nun ihre soziale Logik im Kontext der Wandlungsdynamik der Klassengesellschaft zu verstehen, muss man tatsächlich, wie Sie es ja auch in Ihrem Promotionskolleg tun, bei den 60er Jahren und den damaligen gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen ansetzen. Denn wichtig ist dieser historische Umschlagplatz nicht zuletzt deshalb, weil Sie hier Antworten auf die Frage finden, aus welchen sozialen Gruppen die kreative Klasse besteht. Denn gerade seit den 60er Jahren, also in dieser Zeit, entstanden die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die dazu führten, dass die erwerbstätigen Zahlen in der Kultur- und Kreativökonomie so stark wachsen wie in kaum einem anderen Bereich. Mein Argument lautet also zusammengefasst, dass die kreative Klasse ein milieuspezifischer Schmelztiegel ist, der aus unterschiedlichen Fraktionen besteht. Man könnte sie in lockerer Anlehnung an die Webersche Diktion auch beschreiben als eine positiv privilegierte Erwerbsklasse versus im Vergleich dazu eine weniger positiv oder gar negativ privilegierte Erwerbsklasse, also nur in der Relation. Ich argumentiere weiter, dass diese verschiedenen Fraktionen der kreativen Klasse die institutionalisierte Prekarität in der Kulturökonomie sozusagen abhängig von ihrer Lage im sozialen Raum angreifen und bewältigen können. So ist die Attraktion grundsätzlich eines künstlerischen Arbeits- und Lebensmodells ein Effekt einer komplexen Transformation des Sozialraums der alten Bundesrepublik. Dieser Effekt beruht auf einem Zusammenspiel von sozialstrukturellen Öffnungsprozessen, einem relativen Umbau von Mentalitäten und Milieus, sowie, bisher noch nicht erwähnt, auf der in den 60er Jahren einsetzenden wohlfahrtsstaatlichen Anerkennung von künstlerisch-kreativer Arbeit als sozial schutzbedürftige Erwerbsarbeit, die Anfang der 80er Jahre dann sozusagen in die institutionelle Gestalt der Künstlersozialkasse gegossen wurde. Und all diese Prozesse führten zusammengenommen also, indem sie den Weg auch von sozialen Aufsteigermilieus in diese sozialen Sphären ebneten, zum Anschwellen der erwerbstätigen Zahlen, wie ich meine, aber auch zu einer gewissen Entzauberung von künstlerisch-kreativer Arbeit und sozusagen einer differenzierten kulturellen Handhabung dieses künstlerischen Subjektideals, was oft sozusagen als Kreativdispositiv oder als Leitfigur des 21. Jahrhunderts inszeniert wird. Ich behaupte also, dass die kreative Klasse im Kern aus Vertreterinnen von privilegierten bürgerlichen Milieus einerseits und sozialen Aufsteigergruppen aus der Mittelklasse der Facharbeit und praktischen Intelligenz andererseits besteht und dass sich gewissermaßen damit auch sozial ungleiche Zugangschancen deklinieren, ungleiche Zugangschancen zu sozial mächtigen oder nur sozial sicheren Positionen in der strukturell prekären Kulturökonomie und dass damit gewissermaßen auch eine herkunftsbedingte Prekarisierungsanfälligkeit verbunden ist. Die Kreativökonomie ist also von tiefen sozialen Gräben durchzogen, also sie ist kein kulturelles kein konsistentes kulturelles Leitmilieu, wie es oft diskutiert wird, sondern, wie ich meine, eine sozusagen horizontal differenzierte, aber auch vertikal, das heißt ein hierarchisch differenziertes Milieu, das sich gewissermaßen aus unterschiedlichen sozialen Zonen des sozialen Raums rekrutiert. Die ressourcenstarken oberen Milieus kannte nun bereits Max Weber als privilegierte Klasse des Eigentums, der institutionellen Herrschaft und höheren Bildung. Kulturell zeichnet sie eben einen Anspruch auf eine führende Rolle in der Gesellschaft aus, wobei sich deren Wertekanon im Laufe der Zeit immer wieder verschoben, verjüngt und kulturell modernisiert hat, um schließlich im Zuge der Künstlerkritik Elemente von postmaterialistischen Lebensstilen zu integrieren und gesellschaftsfähig zu machen. Mit dieser Kulturalisierung der Lebensführung, in Anlehnung an Reckwitz gesagt, entwickelte sich in den 70er Jahren ein liberal-intellektuelles Milieu, das beruflich in die verschiedenen Felder von Kultur und Medien einmündete. Verortet also im oberen Bereich der sozialstrukturellen und auch kulturellen Hierarchie sind das genau jene, die Boltanski, Chapello, Reckwitz oder auch Florida im Auge haben, nämlich eine kultur- und effizienzorientierte Leistungselite, die in diesen Feldern und nicht nur in diesen machtvolle Positionen bekleidet. Kulturell folgt diese ästhetische Avantgarde der distinktiven Selbstverwirklichung eines unternehmerisch orientierten Kreativsubjekts, beziehungsweise, wie Reckwitz es ausdrückt, einer sich erfolgreich selbstverwirklichenden Ästhetisierung der Lebensführung. Empirische Beispiele für diese Fraktion wären zum Beispiel die Zalando-Brüder, die ja gewissermaßen seit Jahren das Internetgeschäft in Deutschland dominieren. Sie alle werden sie kennen. Die prekäre Fraktion der kreativen Klasse dagegen rekrutiert sich wesentlich aus Kindern der sozialen Aufsteigermilieus der 60er und 70er Jahre. Und es ist insbesondere sie, die heute in wechselnden Projektzusammenhängen arbeitet, oft auf prekärer Basis als hybridtätige Mini-Selbstständige. Denn obwohl die Kultur- und Kreativökonomie zu einem der bedeutendsten Arbeitsmarktsegmente in Deutschland geworden ist und als Vorreiter für neue Arbeits- und Lebensmodelle gilt, kann mehr als ein Drittel der Kreativschaffenden ihren Lebensunterhalt von allein ihrer Kultur- und Kreativarbeit nicht abdecken. Und zwar, weil sie eben als sogenannte Mini-Selbstständige unter 17.500 Euro pro Jahr erwirtschaften oder auf Basis eines Minijobs arbeiten, was jeden fünften Kreativen betrifft. Nun könnte man natürlich sagen, naja, arm, aber glücklich. Das kennt man ja schon immer von Künstlerarbeitsmärkten. Ich denke aber, dass das sozusagen eine neue soziale Dimension ist, nicht nur, weil es inzwischen 1,6 Millionen Menschen betrifft, beziehungsweise mindestens ein Drittel davon, sondern weil sich sozusagen dieses Arbeits- und Lebensmodell in die soziale Mitte, also von einer sozialen Außenseiterposition in die soziale Mitte vorgearbeitet hat und zum Beispiel auch aus einer wohlfahrtsstaatlichen Perspektive damit drängende Fragen von sozialpolitischer Reformbedürftigkeit aufgeworfen werden, aber eben natürlich sich auch Fragen einer, wie ich es nenne, Prekarisierung auf hohem Niveau stellt, also gewissermaßen eine soziale Gruppe sich gerade mit der prekär arbeitenden Fraktion herausgebildet hat, von denen manche sagen, es ist im Grunde genommen sowas wie ein hochgebildetes Niedriglohnsegment. Wir sprechen hier beispielsweise von Mediengestalterin, Modedesignerin oder Produktdesignerin, die oft mit mittlerem akademischem Ausbildungsniveau oder als Quereinsteiger in der Kulturökonomie arbeiten. Pointiert gesagt steht das, wie ich es nenne, prekäre Bodenpersonal der kreativen Klasse idealtypisch für die sozialen Flugbahnen der Aufstiegsgesellschaft und gewissermaßen auch für das Platzen des Traumes vom ewigen Aufstieg. So erzählt uns etwa einer unserer Befragten, ein Solo-selbstständiger Designer im Interview, dass er, geboren 1979, das, ich zitiere, Nesthäkchen eines im Handel Selbstständigen und eine Hausfrau ist, also eben aus einer Aufsteigerfamilie der 60er Jahre stammt. Und bevor er seine Fachhochschulausbildung zum Grafikdesigner begann, hat er zunächst mal eine Ausbildung zum Bürokaufmann in einem Autohaus gemacht, um etwas in der Hand zu haben, wie er sagt. Insofern ist es wenig überraschend, dass viele dieser neuen Kreativen keine Führungsposition, sondern eher einen habituell disponierten, realistischen Grad von Autonomie anstreben oder, wie der Befragte es ausdrückt, ein gesundes Mittelmaß. Wie in diesem Zitat auch deutlich wird, ist diese Fraktion im Hinblick auf Selbstverwirklichung eher flexibel am Machbaren orientiert. Diese flexible Gelegenheitsorientierung der prekären Fraktion lässt sich anhand ihrer unsteten, hybriden Arbeitsverhältnisse noch einmal etwas deutlicher vermessen, was ich nun tun möchte. Dass sich der Wandel der Arbeitswelt in einer nachlassenden Strukturierungskraft des Normalarbeitsverhältnisses manifestiert und Arbeit zunehmend zum Unsicherheitsgenerator wird, drückt sich allgemein, aber auch besonders deutlich am Zuwachs und am Formwandel von selbstständiger Arbeit aus. Denn zum einen ist die Selbstständigenquote seit den frühen 90er Jahren eigentlich permanent gestiegen. Inzwischen hat sie sich bei sozusagen 10% eingepegelt. Zum anderen hat sich sozusagen die soziodemografische Struktur der selbstständigen Arbeit verändert. Denn seit dem Jahr 2002 ist es so, dass bei den Selbstständigen oder dass die Mehrheit der Selbstständigen alleine arbeitet. So rum. Zu diesem strukturellen, generischen Wandel der Selbstständigkeit gehört es auch, dass einerseits und gerade in jüngerer Zeit insbesondere mehr Hochqualifizierte als Solo-Selbstständige auftreten, in teils neuen Berufen, wie etwa in den Kultur- und Kreativbranchen, aber auch aus klassischen Professionen wie Medizin und Rechtswissenschaft stammen. Andererseits haben wir einen enormen Zustrom von niedrig Qualifizierten im Putz-, Wach- oder Körperpflegegewerbe. Das heißt, wenn wir gerne und allgemein davon sprechen, dass die Solo-Selbstständigkeit in Deutschland sich international dadurch auszeichnet, dass sie so hoch qualifiziert sei, dann ist es einerseits richtig, aber sie ist eben gleichzeitig auch enorm sozial polarisiert. Als Beispiel möchte ich Ihnen nun für selbstständige und hybride Arbeit unsere befragte Frau K. vorstellen. Frau K. ist Absolventin einer Fachoberschule für Gestaltung und insofern ein typisches Beispiel für die prekäre Fraktion der kreativen Klasse. Sie arbeitet selbstständig in wechselnden Projektzusammenhängen, bezeichnet sich selber als Kleiderkünstlerin und sagt über sich: Ich mag die Freiheit. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, designt und fertigt sie Kostüme im Bereich der darstellenden Künste, teils auf befristet angestellter Projektbasis. Zusätzlich produziert sie eigene Modekreationen, die sie auf Designmärkten und Wochenmärkten verkauft. Als drittes Standbein dienen ihr Kreativkurse in Jugendzentren, die sie als Brotjob auf freiberuflicher Basis ausführt. Sie pflegt also augenscheinlich eine prekäre Projektexistenz. Ihre Lage ist aber nicht einzigartig. Sie steht zum einen aber nicht nur für die soziale Spaltung der kreativen Klasse. Vielmehr gehört sie im Gesamttableau der Arbeitswelt zu jenen 6,6% aller Solo-Selbstständigen in Deutschland, die auf diese oder ähnliche Weise hybride arbeiten und deren Anteil sich seit Mitte der 90er Jahre verdoppelt hat. Wenngleich die Forschung zum Phänomen hybride Arbeit gerade erst beginnt, lässt sich doch, so meine ich, ohne übermäßigen Übermut behaupten, dass sich am Beispiel von Frau K. ein Arbeitstypus herauskristallisiert, der für viele Mini-Selbstständige in der Kulturökonomie Alltag sein dürfte. Mehr noch, würde ich sagen, zeigt sich in diesem Phänomen, tatsächlich eine Art Fahrstuhleffekt der sozialen Unsicherheit. Prekäre Arbeitsverhältnisse forcieren in solchen ehemaligen sozialen Aufsteigergruppen eine Strategie der flexiblen Gelegenheitsorientierung, wie sie vormals für unterprivilegierte Volksmilieus diagnostiziert worden sind. Werfen wir nun sozusagen auf diese prekären Konstellationen einen geschlechtersoziologischen Blick, sodass ich nun sozusagen fragen möchte, wie sich prekäre Konstellationen in Geschlechterbeziehungen entlang von sozialen Klassen artikulieren. Die Geschlechterforschung diagnostiziert übereinstimmend seit den 90er Jahren eine Krise des sogenannten Anera-Modells. Und daraus folgend, so etwa Ilse Lenz, spricht sie von einer flexibilisierten Geschlechterordnung. Wie weit jedoch diese Flexibilisierung geht, scheint sich nicht allgemein beantworten zu lassen. Es sei als offene Frage zu betrachten, sagen Dölling und Völker, ob sich die zweigeschlechtliche Ordnung rekonfiguriert oder ob sie als gesellschaftliches Format nachhaltig erschöpft ist. Diese Diagnose lässt sich meines Erachtens jedoch verfeinern, wenn wir die Geschlechterbeziehungen entlang von sozialen Klassen betrachten. Denn dass soziale Erwerbsklassen auch einen vergeschlechtlichten oder Geschlechtshabitus aufweisen, haben Petra Frerichs und Margarete Steinrücke herausgearbeitet. Sie konnten in ihrer Klassengeschlechtshypothese zeigen, dass die gesellschaftliche Konstruktionsarbeit an der Zweigeschlechtlichkeit beziehungsweise die von Judith Butler klassifizierte heteronormative Geschlechterordnung gewissermaßen klassengebrochen ist. So meinen sie und zeigen auch, dass Geschlecht sozial klassenübergreifend konstitutiv für die Klasse wirkt, wobei auch jede Klasse ihre gewissermaßen eigenen Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit hat, sodass sich die Geschlechterbeziehungen klassenspezifisch ausdifferenzieren. Kopetsch und Speck haben nun diese These aufgegriffen und untersucht, inwieweit die Prekarisierung von männlichen Erwerbsbiografien Verhandlungsspielräume für eine Neuaushandlung von Gendernormen in privaten Geschlechterbeziehungen eröffnet. Hieran anknüpfend stelle ich Ihnen nun drei Deutungsangebote vor, ohne damit einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Aber ich möchte doch sozusagen anhand dieser drei Deutungsangebote fragen, inwieweit die männliche Herrschaft von der Prekarisierung männlicher Erwerbsbiografien tangiert wird und inwieweit sich sozusagen die Neuaushandlung von Gendernormen unter prekären Bedingungen milieuspezifisch artikuliert. Dass die männliche Herrschaft durch die Prekarisierung von männlichen Erwerbsbiografien strukturell erzwungen werden kann, zeigen Untersuchungsbefunde aus Facharbeitermilieus. Prekär beschäftigte Männer aus diesen Milieus würden es als subjektiv verstörend erleben, wenn sie es ökonomisch nicht mehr schaffen, die Rolle des Familienernährers auszufüllen. Sie halten, so etwa Silka Scholz oder Lengersdorf und Meuser, an der Idee fest, dass sie sich in der Erwerbsarbeit als männlich erweisen und dadurch ihr männliches Selbst stabilisieren können. Klaus Dörre spricht gar von einer Zwangsfeminisierung, wenn er von einem Leiharbeiter berichtet, der, weil er keine Familie mehr ernähren kann, sich nicht als richtiger Mann fühle. Der Leiharbeiter sagt, man verweichlicht halt. Einen unfreiwilligen Geschlechtsidentitätsverlust findet Dörre auch bei ostdeutschen Verkäuferinnen, die wegen ungünstiger Arbeitszeiten ihrem Anspruch als zuverdienende, fürsorgliche Mutter und Hausfrau nicht mehr gerecht werden können. Aus der Prekarisierung von Beschäftigung resultiere, schlussfolgert Dörre, also die Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen. Ich würde sagen, es handelt sich hierbei um ein Deutungsangebot, das ich als Reessentialisierung der heteronormativen Matrix bezeichnen würde, in der brüchig werdende Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder als Unterminierung einer dualistischen Zweigeschlechtlichkeit interpretiert werden. Auf der anderen Seite stehen empirische Diagnosen wie zum Beispiel von Egert et al. Oder von Völker, die im prekarisierten und gering qualifizierten Milieu ebenfalls eine strukturell erzwungene Erschöpfung von industriegesellschaftlichen Geschlechternormen vorfinden. Die Rede ist hier aber von Praktiken der Instabilität als subjektive Aneignungsform. So argumentiert Volker, dass zu straffe Geschlechterrollen mitunter auch einengen können, um den Alltag unter prekären Erwerbsbedingungen zu gestalten. Und ähnlich zeigen Egert et al. Am Beispiel eines Hartz-IV-abhängigen Untersuchungsfalles aus dem ländlichen Raum Ostdeutschland, dass der Wegfall, so ihre Argumentation, dass der Wegfall von erwerbsbezogener Selbstbestätigung nicht notwendigerweise in eine Männlichkeitskrise mündet. Vielmehr würden gerade Männer, für die Arbeit keine positive Selbstbestätigung ist, sondern eher eine Folie des Scheiterns birgt, Sorgearbeit als Quelle auch positiver Identitätskonstruktionen nutzen. Dieses Deutungsangebot würde ich Öffnung der heteronormativen Matrix als Folge einer strukturell geschwächten männlichen Herrschaft nennen. Ein drittes Angebot machen nun wiederum Sarah Speck und Cornelia Koppitsch. Sie argumentieren, dass auf dem Boden einer grundsätzlich gleichheitsorientierten Wertehaltung insbesondere Männer aus dem Kultur- und Kreativmilieu mit ihren wenig bis gar nicht institutionalisierten Karrierewegen und unsicherem Einkommen zu einer Abkehr vom erwerbszentrierten, sozusagen typisch männlichen Lebensentwurf bereit sein und damit auch bereit sein, vom Leitbild der Ernährer-Ehre abzurücken. De facto allerdings würde diese soziale Gruppe einer Illusion der Gleichheit aufsetzen und tendenziell in klassische Rollenmuster zurückfallen. Was ist hierfür die Ursache? Natürlich deren Idee von Selbstverwirklichung. Denn Egalität meine in diesem Milieu, so argumentieren die beiden Kolleginnen, Egalität meine in diesen Milieus nämlich nicht gleiches Recht für alle bei der Hausarbeit, sondern gleiche Chancen zur beruflichen Selbstverwirklichung. Denn dass Paare aus dem Kreativmilieu Arbeit im Sinnhorizont der Künstlerkritik deuten, also Geld und Einkommen weniger wichtig nehmen, macht es ihnen möglich, materiell Ungleiches symbolisch gleichzusetzen. Mit anderen Worten, den prekären Erwerbsstatus des Partners symbolisch aufzuwerten und ihren Status der Familienversorgung zum Brotjob abzuwerten. Auf diese Weise werde eine eher traditionelle Arbeitsteilung im Privaten hergestellt und künstlerkritisch eingestellte, sich als gleichberechtigt wähnende Paare würden einer Illusion der Gleichheit anhängen. In unseren eigenen Forschungen zur kreativen Klasse sind wir auf ein ganz ähnliches Wertesetting getroffen, natürlich. Allerdings komme ich zu anderen Schlüssen. Ich knüpfe nämlich eher an jene Diskussionspartei an, die Prekarisierung auch als gewissermaßen zaghaft emanzipatorischen Öffnungsprozess von etablierten Macht- und Herrschaftsverhältnissen betrachtet. Und möchte Ihnen hierzu noch ein Fallbeispiel vorstellen. Das Fallbeispiel Martin Müller. Er ist zum Zeitpunkt des Interviews 45 Jahre alt, ist Industriedesigner mit einem mittleren akademischen Abschluss. Er arbeitet als fester freier Mitarbeiter in einer kleinen Designagentur in Berlin-Mitte. Aktuell, das heißt zum Zeitpunkt des Interviews, ist er Alleinverdiener der Familie, nachdem sich zunächst seine Frau hauptsächlich um die tatsächlich 4 Kinder gekümmert hatte und sie nun studiert. Sein Jahresverdienst liegt bei um die 17.000 Euro. Herr Müller sagt über sich, das Wichtigste ist, dass ich jetzt für meine Kinder da bin. Und neben der Kindererziehung sei sein derzeit wichtigstes Projekt, dass seine Frau ihre Ausbildung erfolgreich abschließen könne. Und so hat Herr Müller mit der Geschäftsführerin der Designagentur, bei der er arbeitet, ausgehandelt, dass er bis maximal 14 Uhr in der Agentur ist, um sich danach um seine Kinder kümmern zu können. Doch damit ist sein Arbeitstag häufig nicht zu Ende. Vielmehr verlagert er einen Teil seiner Arbeit nach Hause und versucht, diese Arbeit parallel zur Betreuung der Kinder laufen zu lassen. Das klappt natürlich nicht immer. Folge davon ist, dass seine Frau nicht völlig freigestellt ist von der Sorgearbeit, aber eher sowas wie ein Status einer mithelfenden Familienangehörigen hat. Gestützt wird dieses private Arrangement durch Herrn Müllers steigende Abneigung gegen die Designbranche. Die darin gepflegte Arbeitsphilosophie, wie er sagt, das bulimische Arbeiten sowie die familial verbrämte Konkurrenz um Projekte habe er irgendwann nicht mehr ausgehalten und darüber fast eine Depression bekommen. Seine eigene Arbeitsphilosophie hingegen besteht in einer Abneigung gegen allzu bürokratische Strukturen und keineswegs möchte er mit bösen Menschen zusammenarbeiten, sagt er. Anders gesagt, eine normative Subjektivierung von Arbeit und Authentizität sind die Leitplanken seines Wertegerüstes. Zu seiner Idee von Selbstverwirklichung gehört aber auch die Vateridee und eine Erwerbsarbeit, die ihm den Freiraum für seine Familienorientierung lässt. Er sei ein Hybrid, so sagt er, ein Hybrid zwischen archaischem Vatertier und einer typischen Hausmutti. Frei übersetzt heißt das, seine Selbstdeutung bewegt sich auf einem Kontinuum zwischen den Polen eines sorgenden Vaters und dem klassischen männlichen Ernährer. Und insgesamt überrascht es natürlich nicht wirklich, dass auch Herr Müller in einer Zeitfalle sitzt. Er hat gewissermaßen die üblichen Frauenprobleme, wie zum Beispiel, wann mache ich was, erst abwaschen oder Wäsche und wann was kochen für die Kinder und wann setze ich mich an den Schreibtisch nachts. Was sagt uns das alles insgesamt? Wenngleich die praktische Arbeitsteilung auch bei Familie Müller nicht auf einer Rollenumkehr beruht, ist dennoch festzuhalten, dass Vergeschlechtlichungen hier neu kontextualisiert und nicht unbedingt in ihrer heteronormativen Hierarchie bestätigt werden. Vielmehr verschwimmen bei Familie Müller die Grenzen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und der Care-Arbeit. Auch deshalb, weil Herr Müller sein Konzept von Männlichkeit gewissermaßen ethisch umarbeitet. Er wendet sich also ab vom typisch erwerbszentrierten Lebensentwurf und was für ihn auch bedeutet, sich zu einem gewissen Grad aus einem subjektiv erschöpfenden und depressiv machenden Erwerbsfeld befreien zu können. Insofern schlussfolgere ich, dass Prekarisierung in diesem Milieu erstens Risse in der heteronormativen Arbeitsteilung begünstigt, dass diese Aufweichung von Gendernormen zweitens nicht allein wirtschaftlich erzwungen, sondern auch wertegetrieben ist und dass drittens Herr Müllers Abkehr vom erwerbszentrierten Lebenslauf Bewegung in die traditionelle Geschlechterordnung bringt, ohne sie direkt umzustürzen. Man könnte auch ganz flapsig sagen, der Fortschritt ist eine Schnecke. Ich komme zum Fazit. Was können wir abschließend festhalten? Insgesamt ist mein Vortrag ein Plädoyer, die sozialen Ordnungseffekte von Arbeit im Kontext einer sich wandelnden Klassengesellschaft zu untersuchen. Besonders fruchtbar und interessant ist es hier, das Zusammenspiel der sozialen Gruppen, ihre Zugänge zu unterschiedlichen institutionellen Positionen zu fokussieren, um analysieren zu können, wie das relative Kräfteverhältnis der sozialen Gruppen im Spannungsfeld ihrer ökonomischen und kulturellen Beziehungen und Selbstverständnisse aussieht. Vor diesem Hintergrund möchte ich zusammenfassend noch 4 Thesen formulieren. Erstens. Die Prekarisierungsdiskussion signalisiert einen paradigmatischen Wandel der Arbeits- und Ungleichheitsforschung, weil sie mit neuen Begriffen und Konzepten operiert, die der Diskussion um den Wandel von Arbeit einen sozialkritischen Turn zurückgegeben haben, der zugleich auch kulturelle Fragen in den Blick nehmen kann. Zweitens ist Prekarisierung, die Debatte um Prekarisierung, ein Schauplatz des Gender Troubles gewissermaßen, eines Troubles, der durch einen Streit um politische, normative und kulturelle Modi geprägt ist und sich nicht zuletzt im Diskurs um Heterosexualität bzw. im Festhalten an einer heteronormativen Matrix als gesellschaftliches Deutungsinstrumentarium niederschlägt. Drittens war die Frage nach der Klassengesellschaft in den ganzen Diskussionen um Prekarisierung eher eine Art Hintergrundrauschen und wurde lediglich im Hinblick darauf thematisiert, inwieweit sozusagen die Prekarisierten eine eigenständige prekäre Klasse abgeben, wie ja zum Beispiel das Argument von Guy Standing lautete. Hier würde ich in Anlehnung an Alberti et al. Antworten, certainly not. Vielmehr ist es sinnvoll, Prekarisierung mit der zunehmend ständischen Strukturierung von Lebenslagen zusammenzudenken, um Transformationen im sozialen Raum als ineinandergreifende und unabgeschlossene Prozesse zu untersuchen. Hierfür bietet es sich meines Erachtens an, im Kern auf das Bourdieu'sche Konzept der sozialen Klassengesellschaft und insbesondere auf die Weiterführung von Festa und andere zurückzugreifen. Viertens, das empirische Beispiel der kreativen Klasse sollte deutlich machen, dass sich auch in der Kulturökonomie die allgemeine Verhärtung der Sozialstruktur und eine herkunftsbedingte Prekarisierungsanfälligkeit abzeichnet. Trotzdem handelt es sich nicht um eine einfache soziale Produktion traditioneller Ungleichheitsverhältnisse. Vielmehr manifestieren sich empirisch modernisierte Klassenfraktionen und Interessenlagen. So zeigt sich, dass ihre Fraktionen entsprechend ihrer Ressourcenausstattung die institutionalisierte Prekarität von Arbeit in der Kulturökonomie einerseits in eine distinktive Strategie der Lebensführung und eine erfolgreiche Selbstverwirklichung ummünzen können, während die prekäre Fraktion der kreativen Klasse andererseits eine Gelegenheitsorientierung in Form hybrider Erwerbsstrategien kultiviert, die vormals eher als Erkennungszeichen von deprivilegierten Gruppen der Arbeitswelt galt. Fünftens, mit Blick auf Gendernormen in prekären Paarkonstellationen ermöglicht die Anwendung der Klassengeschlechtshypothese von Friedrich Steinrücke zu erkennen, dass die Prekarisierung von männlichen Erwerbsbiografien mindestens 3 milieuspezifische Ausprägungen von Geschlechterbeziehungen hervorbringt bzw. Deutungsmuster produziert. Ich habe sie gekennzeichnet als a. Reessentialisierung der heteronormativen Matrix, b. als Öffnung der heteronormativen Matrix als Folge strukturell geschwächter männlicher Herrschaft und c. als prekäre und wertgetriebene Irritation der männlichen Herrschaft. Damit möchte ich nun schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf die Diskussion und wünsche Ihnen allen eine spannende Tagung mit vielen tollen Erkenntnissen. Vielen Dank.